Jan Konst, erinnern Sie sich noch, wo Sie 1989 waren, als die Berliner Mauer gefallen ist?
Ja, ich denke, wie alle Europäer erinnere ich mich das auch noch. Ich saß hinterm Fernseher. Ich war in den Niederlanden und habe live mitbekommen, was hier in Berlin alles los war. Und es war in dieser Zeit, dass CNN, glaube ich, auch angefangen hatte zu senden. Mhm. Und man zum ersten Mal ja auch historische Ereignisse live miterleben konnte.
Wovon war denn eigentlich Ihr Deutschlandbild damals geprägt?
Ich habe in der Schule, ich bin Jahrgang 1963, ich habe in der Schule Deutsch als Fach gehabt im Gymnasium, habe natürlich Deutsch gelernt und auch deutsche Literatur gelesen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sicherlich bis Ende der 80er Jahre das Deutschlandbild stark vom Zweiten Weltkrieg geprägt wurde in den Niederlanden. Ich habe den Krieg selbst natürlich nicht miterlebt, aber meine Eltern schon und Großeltern auch. Und das hat natürlich auch die Sichtweise auf Deutschland mitbestimmt. In meiner Generation waren die Vorurteile weniger ausgeprägt, das kann ich schon sagen. Aber in der Großeltern- und Elterngeneration sah das manchmal ein bisschen anders aus.
Was wussten Sie in der Zeit überhaupt über West- und vor allen Dingen natürlich auch über Ostdeutschland?
Naja, unser Deutschlandbild war stark westdeutsch geprägt. Das ist ja auch logisch. Die Kontakte mit Westdeutschland waren einfacher und auch viel frequenter. Ostdeutschland hatte etwas Exotisches. Das war ein anderes Land, das war ein kleines Deutschland. Wir wussten wenig über dieses andere Deutschland. Und wenn wir es in der Schule besprochen haben, dann hing das immer zusammen mit dem Ostblock, so wie das damals genannt wurde, und mit der ideologischen Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten. Das war eigentlich unser Ostdeutschlandbild.
Und wie wurde in den niederländischen Medien, die ja auch sehr vielfältig sind, CNN haben Sie schon angesprochen, das ist damals auf Sendung gegangen, wie wurde in den niederländischen Medien über Deutschland die friedliche Revolution und den Fall der Mauer berichtet? War das ähnlich so ein Aha, ein Wow-Effekt wie eigentlich für alle Europäer? Das haben Sie eben auch schon angesprochen.
Ja, es war natürlich ein Wow-Effekt. Ich erinnere mich auch ganz genau, wie wir immer wieder gesagt haben, da die Ereignisse sich so schnell entwickelt haben. Was geht es schnell? Das hat keiner sich vorstellen können, dass das alles in ein paar Wochen besiegelt war und dann noch die Wiedervereinigung Deutschlands nicht mal ein Jahr später. Dieses Stichwort, was ist es schnell gegangen, war eigentlich allgegenwärtig. Ansonsten hat man auch schon ein bisschen Angst gehabt und darüber haben die Zeitungen auch geschrieben, wie es sein würde, wenn sich wieder mitten in Europa ein so großes und wahrscheinlich auch wieder sehr mächtiges Deutschland befinden würde.
Sie haben die Rasanz beschrieben, an die wir uns alle noch erinnern können. Nur ein paar Jahre später sind Sie als junger Wissenschaftler, als Niederlandist nach Berlin gekommen. Wie hat sich Ihnen damals die Stadt wie die Universität präsentiert? Welche Atmosphäre hat da geherrscht? War da was von Aufbruch zu spüren?
Nein, eigentlich, ich bin 93 gekommen. Natürlich, die Änderungen, die haben sich angebahnt. Aber da oft die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt waren, habe ich eigentlich so Anfang der 90er ein Berlin erlebt, was es Ende der 80er auch schon gegeben hat. Die großen Bauaktivitäten haben erst später angefangen. Ich kam in einer Stadt, die ich von beiden Seiten, also Ost und West, als ein übersubventionierter Stadt empfunden habe. Es war kein sehr konkurrenzorientierter Stadt, kein konkurrenzorientierter Geist auch. Es hat immer ausreichend Subventionen gegeben, um West und Ost zu versorgen. Und das hat man schon ein bisschen gespürt. Ich kam an der Freien Universität, eine Massenuniversität mit damals noch über, ich glaube, 40 germanistische Professuren. Also das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Aber ich war voll beeindruckt, wie groß und ja, scheinbar wie viel Mittel auch da noch vorhanden waren.
Also Berlin war noch ein bisschen die Insel, die es nach dem Krieg geworden war.
Ja, doch, absolut. Im Westen Berlins, es gab natürlich nur ein Gesprächsthema, also Mauerfall und wie das Leben sich neu formieren sollte und musste und wie es zu dieser Zeit aussah. Aber dieses Inselgefühl hatte man immer noch ein bisschen, hat ja auch ein wenig, denke ich mal, zu tun mit der geografischen Lage Berlins. Um Berlin herum sind nur ein paar Kleinstädte und ansonsten viel Brandenburger Natur.
In Berlin haben Sie Ihre berufliche Karriere beginnen und perfektionieren können. Sie haben einen Lehrstuhl antreten können, das war ein bisschen später. Und Sie haben Ihr persönliches Glück gefunden. Sie haben in eine sächsische Familie eingeheiratet. Wie vertraut und gleichzeitig wie fremd waren Ihnen als Niederländer, als junger Niederländer, denn die Familiengeschichten, die Sie sicher sehr schnell erzählt bekommen haben?
Ja, ich habe natürlich viele Familiengeschichten zu hören bekommen. Nicht gleich am ersten Tag, das ist ja klar. Das ist so im Laufe der Zeit.
Aber es gehört ja so zum Kennenlernen auch dazu.
Genau, natürlich. Ich habe von mir erzählt und es wurde mir auch von den anderen erzählt, wie es war und wo sie herkamen und wie sie auch die Vergangenheit empfunden haben. Ich war fasziniert, das in erster Linie sowieso von Deutschland, von Berlin insbesondere, wo die Geschichte so allgegenwärtig ist, wo man an jeder Straßenecke die Geschichte spürt. Und das Spannende war, dass was ich im Großen und Ganzen aus den Büchern, aus Berlin, ja, aus der Geschichte kannte, das bekam in dieser Familie auf einmal etwas Individuelles, etwas Persönliches. Ich wurde Teil eines Familiengedächtnisses und das war spannend, das war überraschend, manchmal auch spannend, sich zu fragen, das, was man als große Geschichte hat kennengelernt, wie das auf diese Ebene einer Familie angekommen ist und wie auch große und kleine Geschichte einander gegenseitig beeinflusst haben. Das habe ich schon ganz früh gespürt und ich war auch fasziniert davon.
Das Familiengedächtnis haben Sie schon erwähnt. Das ist ja sozusagen ja fast materialisiert in Ihrer Schwiegerfamilie. Es gibt eine Art Archiv, wenn man das so nennen kann, das aus 4 großen Schränken besteht. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Der Wintergarten. Wie schnell haben Sie das denn gezeigt bekommen, diesen Familienschatz, kann man ja fast sagen?
Ja, nicht alles auf einmal, das kann ich schon sagen. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber eigentlich ging das alles relativ schnell. Meine Schwiegermutter hat alles, was sich über Generationen in der Familie angesammelt hat, aufgehoben, aufbewahrt in diesen 4 Schränken. Es war nicht geordnet, also es machte einen ziemlich chaotischen Eindruck, aber dass viel da war, das war klar. Und an Familienabenden wurde regelmäßig was rausgeholt, Fotobücher, manchmal auch Dokumente oder Briefe und das wurde mir dann gezeigt. Und meine Schwiegermutter ist selbst auch von dieser Familiengeschichte fasziniert gewesen und hat eigentlich schon ganz früh suggeriert, ob ich als Literaturwissenschaftler, als jemand, der ja Bücher schreibt, hat sie immer gesagt, ob ich nicht was mit diesem Archiv machen könnte. Das fing eigentlich schon Ende der 90er an, als ich so 3-4 Jahre in dieser Familie war. Und es hat dann lange gedauert, bis ich dann endlich so weit war und auch bereit war, mich dieses ganze Archiv anzunehmen, auch die ganze Geschichten und Erzählungen der Familie, um zu gucken, ob aus das, was eine wirklich Durchschnittsfamilie ist, ob man darüber ein Buch schreiben könnte. Das war die spannende Frage, weil die Familiengeschichte als solches meiner Schwiegerfamilie ist ja auch eine Durchschnittsgeschichte. Eine Geschichte, die man in Deutschland wahrscheinlich millionenfach erzählen könnte. Und für mich als Autor war in dem Moment natürlich auch die Frage, wie macht man so eine Durchschnittsgeschichte interessant genug, dass Leser und Leserinnen sich dafür interessieren.
Da kommen wir ganz sicher noch darauf zu sprechen. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen Schritt für Schritt gehen. Familiengeschichten neu kennenzulernen, das ist das eine. Ein Buch darüber zu schreiben, wie Sie es mit Der Wintergarten getan haben, zu veröffentlichen, das ist das andere. Gab es denn so einen springenden Punkt, wo Sie wussten, ja, ich will mich auf dieses Abenteuer einlassen und die Geschichte meiner Schwiegerfamilie aufschreiben?
Das hat, wie es mit Familiengeschichte so oft der Fall ist, etwas mit Entwicklungen auch in der Familie zu tun. Und ich habe angefangen zu schreiben, als mein Schwiegervater gestorben ist. Und das war eigentlich der Anlass. Und das Schreiben des Buches war auch eine Art Verarbeitung seines Todes. Und wir haben in der Familie, meine Frau und ich, aber vor allem auch ich und meine Schwiegermutter, unendlich viel gesprochen über die Vergangenheit und auch über ihn und wie er war und wie das Leben mit ihm gewesen ist. Und ich glaube, dass das eine ganz persönliche, eine ganz individuelle auch Anlass gewesen ist, um dieses Buch dann zu schreiben. Interessant, um es zu schreiben, fand ich es schon lange, aber man muss sich dann auch die Zeit dafür machen und jetzt war die Zeit sozusagen reif und ist es zu dem Buch gekommen.
Professor Jan Konst, Literaturwissenschaftler und Autor, heute zu Gast im Saarbrücker Gespräch. Jan Konst, Ihr Buch Der Wintergarten, das können Leser als eine Art Collage lesen. Kurze Sätze in kurzen Kapiteln. Aber Sie haben einen roten Faden, den Sie verfolgen können. Und das ist eine Figur, eine Frauenfigur, die Figur der Hilde. Sie ist die Mutter ihrer Schwiegermutter und hat ein Jahrhundertleben gelebt. Sie ist 1902 geboren und 2001 gestorben. Wann und warum ist denn die Wahl auf, ja, Hilde, darf ich jetzt vertraut sagen, so sprechen Sie auch in Ihrem Buch über sie. Wann ist denn die Wahl auf Hilde gefallen?
Ja, Hilde hieß eigentlich Hildegard, also eine schöne altmodische Name. Die Wahl ist auf sie gefallen, da es eigentlich so was Schönes war. Eine Frau, die das ganze 20. Jahrhundert miterlebt hat. Also wirklich, es war ihr Jahrhundert. Und sie hat also auch alle historischen Entwicklungen in diesem Jahrhundert erlebt. Also Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Weimar, Drittes Reich, Zweiten Weltkrieg, russische Besatzung, DDR-Zeit und dann 89 Mauerfall und Wende und dann letztendlich auch noch 10 Jahre der sogenannte Berliner Republik, in der wir jetzt leben. Das fand ich unglaublich, immer diese Regimewechsel. Das kenne ich als Niederländer natürlich nicht. Wir wohnen seit 1813 in dem Königreich der Niederlande, haben also Kontinuität, die nur in dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden ist. Aber ansonsten hatten wir diese Festigkeit, die Hilde hat vermissen müssen. Und ich wollte wissen, wie es für sie war, unter diese Umstände ja immer wieder zu einem Neuanfang einerseits gezwungen zu werden und andererseits ja auch fast ein ganzes Leben in Unfreiheit gelebt zu haben oder Unfreiheit jedenfalls in nicht demokratische Verhältnissen. Sie hat nur 20 Jahre ihres Lebens wirklich Demokratie gekannt, in den 20ern und in den 90ern Jahren. Und ansonsten hat sie in zum Teil ja totalitäre Staaten gelebt. Und ich wollte wissen, wie es ist für jemand, wie man lebt und überlebt unter solchen Umständen. Das war für mich die interessante Frage und ja, das habe ich letztendlich auf alle Figuren in dem Buch projiziert, aber insbesondere auf Hilde.
Und auf andere Frauen aus der Familie. Ich finde, es ist ein Buch über besonders starke Frauenfiguren geworden. Hedwig, Hilde, Brigitte und so weiter erleben das Jahrhundert der Frau, als das gilt das 20. Jahrhundert ja auf ihre ganz eigene Weise. Hedwig zum Beispiel war Ende 40, als mit Gründung der Weimarer Republik Frauen 1919 zum ersten Mal wählen durften. Oder Brigitte, die hat sich eine eigene, das ist ihre Schwiegermutter, die hat sich eine eigene berufliche Existenz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Deren Tochter wiederum hat dank der Wende studieren können. Ja, welche Rolle spielen die Frauen in dieser Familie? Denn ich würde sagen, eine ganz starke.
Ja, die Frauen spielen in der Familie und ja auch in dem Buch eine zentrale Rolle. Es hängt in erster Stelle natürlich damit zusammen, dass es die weibliche Abstammungslinie ist, die hier in dem Buch ins Mittelpunkt gerückt worden ist. Aber das ist nicht das Einzige. Das andere war, ich fand diese Frauenleben so interessant. Es gibt so viele Bücher über Männer, Biografien über Männer. Das ist in der Regel auch ein bisschen einfacher, habe ich manchmal den Eindruck, da die ein Leben außer des Familienhauses geführt haben, ein professionelles Leben. Viele Frauen hatten das anfangs nicht und ich fand es schwierig, darüber zu schreiben und einen Weg zu finden, diese Frauenleben ins Mittelpunkt zu rücken. Aber allmählich ging das eigentlich immer besser. Und ich habe mich vor allem auch die Frage gestellt, welche Chancen, welche Möglichkeiten hatten Frauen und welche Rollen hatten die inne im 20. Jahrhundert? Und ja, das war eine sehr fruchtbare Fragestellung.
Das kann man ja wirklich eindringlich nachlesen und das ist sicher etwas, was Viele deutsche Familien kennen eben auch durch die beiden Weltkriege, dass einfach die Frauen plötzlich so wichtig geworden sind, um das Alltagsleben aufrechterhalten zu können. Leider mussten sie dann immer wieder in die zweite Reihe treten, wenn die Männer zurückgekommen sind. So schön das auch war, wenn sie zurückgekommen sind. Aber das ist sicher ein, ja, was ganz Spezifisches an der deutschen Geschichte auch, aus dieser Sicht sie zu betrachten.
Ja, zweifelsohne. Ich denke, dass das wahr ist, dass die Männer waren regelmäßig in den Kriegen unterwegs. Das wollten die natürlich auch nicht, aber die wurden einfach eingezogen. Und Helmut, also Hildes Ehemann, war in dem Ersten und in dem Zweiten Weltkrieg als Soldat unterwegs und ist dann auch immer wieder zurückgekommen. Und das hat dann auch bedeutet, das Verhältnis mit der Ehefrau neu abgestimmt werden musste. Und bei Hildes Schwester, die Hanna, war das sogar verstärkt der Fall. Ihr Mann ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt 8 Jahre unterwegs gewesen, 5 oder 6 Jahre als Soldat und dann noch eine lange Zeit als Kriegsgefangener in England. Also der kam erst in 47 oder 48 zurück und in der Zwischenzeit hat Hanna natürlich selbstständig gelebt und nicht nur das, sie hat ja auch die Stelle ihrer Schwiegermutter auf Schloss Wesenstein übernommen. Schloss Wesenstein ist ein großes Schloss der ehemaligen sächsischen Königin im Erzgebirge mit, ich glaube, über 200 Zimmer, einem Wahnsinnsschloss. Und da war sie die Schwiegermutter Schlossverwalterin. Und die Hanna hat diese Stellung übernommen im Laufe des Zweiten Weltkriegs, als die Schwiegermutter verstorben ist. Also hat ja auch eine selbstständige und selbstbestimmte Existenz aufgebaut. Und das war schwierig, als dann der Ehemann Hans wieder zurückgekommen ist. Und das hat ja auch eine neue Aufstellung in der Ehe zufolge gehabt.
Nun ist Familiengeschichte und Geschichten niederzuschreiben ein ganz komplexes Unterfangen. Sie wissen, wovon ich da spreche. Familiengeschichte und Geschichten, die verändern sich durch das immer wieder Erzählen, das mündliche Überliefern. Die Erinnerung, die stellt einem ja auch Fallen. Sie kann täuschen, vertuschen, übertreiben. Ganz selten ist Erinnerung dokumentarisch oder, um ihren Landsmann C.S. Notebohm zu zitieren, die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Zitat Ende. Wie haben Sie sich denn aus dieser Affäre gezogen?
Ja, das war natürlich schwierig. Ich hatte natürlich Glück. Ich habe viel schriftliches Material gehabt, ein großes Archiv. Das hat auch damit zu tun, dass die Familie in Meißen zu Hause ist. Es gab keine Flächenbombardierung in Meißen und auch bei der Kapitulation hat es nur sehr beschränkt Gefechtshandlungen gegeben. Also die Stadt wurde gespart und auch das Haus, die Wohnung der Familie blieb gespart. Und alles, was sich darin angesammelt hat, hat ja auch den Krieg überlebt. In vielen Familien ist das natürlich nicht so. Da sind die Kriegsschäden immens und ist einfach nichts bewahrt geblieben. Ich hatte in dem Sinne Glück. Ich habe viel Dokumente, viel Tagebücher, Schriftwechsel, Korrespondenzen, Liebesbriefe auch gehabt. Das habe ich alles verwenden können und ich habe in dem Moment auch die mündliche Erzählungen kontrollieren, überprüfen können mit dem, was ich in dem Archiv gefunden habe. Mir war natürlich klar, dass auch dieses Familienarchiv, so wie kein einziges, komplett ist. Da ist natürlich vieles nicht aufbewahrt worden oder doch verloren gegangen. Es gibt Lücken, eindeutige Lücken und ja, das war schwierig. Dann hat man gucken müssen, ob man da noch was rausbekommt oder was findet und in manchen Fällen war das auch schwierig, habe ich nicht viel gefunden.
Und das muss man auch sagen, das kennt jeder, der eine Familie hat. Es gibt in jeder Familie Dinge, über die nicht gesprochen wird, an die man sich vielleicht nicht so gerne erinnert. Und oft gibt es darüber sogar ja auch so eine Art ja, kollektiven Konsens. Sie haben darauf ja mit Leerstellen geantwortet in Ihrem Buch. Da würde ich gerne ein bisschen später noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch so ein bisschen über Ihre, ja, wie soll man es nennen, Sandwich-Stellung sprechen. Als Familienmitglied gehören Sie einerseits dazu, verfügen über eine Binnensicht, genießen Vertrauen. Andererseits sind Sie als Autor und Wissenschaftler, der es gewohnt ist, mit Quellen umzugehen, außen vor, können die Draufsicht pflegen und müssen sogar ja auch Distanz wahren. War das beim Schreiben Segen und Fluch zugleich? Und wie haben Sie für sich so den Spagat geschafft?
Ach, es war mehr Segen als Fluch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja doch oft eine externe Perspektive gewählt und objektiviere die Familienmitglieder. Eigentlich auch, wie ich das als Literaturwissenschaftler mit zum Beispiel Autoren oder Autorin machen würde. Das habe ich auch mit den Familienmitgliedern gemacht. Also diese Außenperspektive war mir wichtig, obwohl ich auch oft ja für eine anekdotische Erzählweise mich entschieden habe, wo ich in Präsenz ja auch eine bestimmte Zeit oder Umstände aufrufe. Und dann ist die Vergangenheit sehr anwesend in dem Buch. Das habe ich auch bewusst gemacht. Ich wollte erzählen und da werden dann auch immer wieder ja, eigentlich Mittel eingesetzt, die man normalerweise nicht in Sachbücher zurückfindet, aber in Romane. Und so habe ich versucht, die Menschen einerseits als deutender Autor von außen zu beschreiben, andererseits habe ich versucht, sie zu Leben zu bringen in den anekdotischen Fragmenten in dem Buch.
Und als Genre würden Sie unterschreiben, es ist das, was die Angloamerikaner so erzählendes Sachbuch nennen, was ja zum Glück bei uns auf dem deutschsprachigen Büchermarkt sich auch seit ungefähr, na, ich würde sagen, 10 bis 15 Jahren anfängt durchzusetzen und wo man als Leser einfach viel mehr noch reingezogen wird, auch in historisch komplexe Situationen jetzt in Ihrem Fall.
Ja, erzählerisches Sachbuch, das ist die richtige Bezeichnung. Also es ist ein Sachbuch, das, was drinsteht, ist wahr, so wie man das in Sachbüchern gern hat. Aber in den anekdotischen Fragmenten wird manchmal über Empfindungen oder Gefühlen bei den Hauptfiguren gesprochen. Und da habe ich mich natürlich schon ein wenig eingelebt. Aber die historischen Kontexte und die Ereignisse in der Familie, das alles hat tatsächlich so und nicht anders stattgefunden.
Also um es nochmal ganz genau auf den Punkt zu bringen, wenn Sie etwas nicht belegen konnten, so wie man das als Wissenschaftler tut, dann haben Sie nichts dazu erfunden und eine Leerstelle gefüllt, sondern Sie haben eher die Leerstelle gelassen.
Ich habe oft die Leerstellen gelassen, aber auf eine bestimmte Ebene habe ich mir, ich werde ein Beispiel geben, auch habe ich mich gerne Freiheiten erlaubt. Am ersten Schultag zum Beispiel schreibe ich, dass Emil, das ist der Stammvater des Familiens, dass seine Schuhe geknellt haben, gedrückt haben. Mhm. Und das weiß ich natürlich nicht. Aber ich wusste, er hat neue Schuhe bekommen, weil erster Schultag. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich. Die haben natürlich geknellt. Es waren Lederschuhen und die hat man einlaufen müssen. Und das hat er natürlich nicht ausreichend gemacht. Und am ersten Tag haben die Schuhe gedrückt. Wie, denke ich mal, das ganze Leben auch ein wenig gedrückt hat. Man ist dann aufgeregt und es ist eine neue Lebensphase. Und so habe ich das auf diese anekdotische Ebene doch ein bisschen nicht nur als Leerstelle dastehen lassen wollen.
Wer Ihr Buch Der Wintergarten liest, der fühlt sich unweigerlich an die 68er-Parole »Das Private ist politisch« erinnert. Wie sehr trifft das denn auf Sie, Ihre Arbeit und auch auf das Leben und die Geschichte Ihrer Schwiegerfamilie zu?
Naja, ich weiß nicht, ob ich damit die Antwort gebe, so wie Sie sich das vorstellen. Aber ich habe feststellen müssen, dass Schreiben über Geschichte sowieso schwierig ist und über deutsche Geschichte umso mehr. Und wenn die deutsche Geschichte dann auch noch die Geschichte der eigenen Schwiegerfamilie ist, dann werden natürlich auch die großen moralischen Fragen auf eine ganz persönliche Ebene zurückgebracht. Es geht natürlich um die Frage, wie hat man sich in Diktaturen verhalten? Wie hat man sich im Dritten Reich verhalten? Welche Position hat man in der DDR gewählt? Also in dem Sinne war das Privatleben politisch und war es meine Rolle auch, mich damit auseinanderzusetzen.
Aber das ist, glaube ich, ja genau gemeint. Das ist 68 entstanden, weil die damals junge Generation sich eben über das Schweigen der Väter- und Müttergeneration sozusagen ja aufgelehnt hat. Das gehörte zum Gründungsmythos der 68er-Bewegung ja auch dazu. Und eben zu sagen, alles, was wir tun, hat auch gesellschaftliche Folgen. Das sehen wir ja bis heute, dass das tatsächlich ja auch einen wahren Kern hat zumindest.
Genau, ja, so ist das in dem Buch natürlich auch. Das war auch nicht immer einfach. Im Dritten Reich hatte man Täter, eindeutige Täter, und man hatte natürlich Widerstandskämpfer, davon leider viel zu wenige. Aber zwischen diesen Tätern und Widerstandskämpfern lag eine riesige Grauzone von Menschen, die nicht das eine und auch nicht das andere waren, aber irgendwie sich in der Mitte befunden haben. Meine Schwiegerfamilie hat sich in dieser Mitte befunden. Es waren keine Widerstandskämpfer und soweit ich beurteilen kann, auch keine Täter. Das ist natürlich eine der Stellen, wo ein Familienarchiv inkomplett sein könnte. Ich gehe nicht davon aus, aber es könnte sein. Ich habe zum Beispiel ein Kriegstagebuch von Helmut, also Hildes Ehemann, gelesen und bekommen und benutzt. Also ich gehe mal davon aus, dass dieses Tagebuch ein authentisches und ein mehr oder weniger auch ehrliches Bild der Kriegsvergangenheit bietet. Und wenn stimmt, was da drin steht, kann ich sagen, dass Helmut kein Täter gewesen ist. Ein Widerstandskämpfer war er dafür aber auch nicht. Und dann ist es natürlich immer so, wie soll man damit umgehen? Und ich habe letztendlich mich dafür entschieden, als Autor nicht zu urteilen. Ich habe beschreiben wollen, ich habe diese Mitteposition klar umschrieben und definiert, gezeigt, wo er gestanden hat. Ich habe natürlich eine persönliche Meinung darüber, aber ich habe das nicht als meine Aufgabe gesehen, als Autor, diese Meinung in dem Buch festzulegen. Das möchte ich auch Leser und Leserinnen überlassen, selber zu entscheiden. Letztendlich ist es die Frage, die wir uns selbst auch immer stellen, wie hätte ich mich verhalten? Was hätte ich gemacht? Wäre ich Widerstandskämpfer gewesen oder hätte ich auch zu dieser schweigenden Mehrheit gehört? Und das soll jeder für sich beurteilen, soll jeder für sich entscheiden. Und das kann man eigentlich nur unter diese extremen Umstände, die wir im Dritten Reich hatten und die wir Gott sei Dank heutzutage nicht mehr haben. Aber ich wollte als Autor nicht urteilen. Und das habe ich, glaube ich, auch festgehalten, durchgesetzt. Ich hätte geurteilt, wenn ich gewusst hätte, dass einer der Familienmitglieder Täter oder Täterin gewesen wäre.
Das sind diese Leerstellen, die wir eben schon mal angesprochen hatten. Und die füllen Sie ja mit Fragen. Sie füllen sie nicht mit Antworten, sondern Sie spielen den Ball in das Feld des Lesers und der Leserin eigentlich zurück. Und das ist ja letztendlich auch so, wie das Erzählen über Familiengeschichten funktioniert. Sie haben es ja nicht als Historiker geschrieben, dieses Buch, das muss man nochmal festhalten.
Genau, ich bin kein Historiker. Ein Historiker würde es vielleicht anders machen. Sie haben, wie Millionen anderen Deutschen, ja, zugeschaut, waren Teil einer Geschichte oder ein Leben und Ereignissen, die wir im Nachhinein extrem negativ beurteilen und auch beurteilen müssen. Aber wissen Sie, ich glaube, dass diese Rolle des Beobachters oder der Beobachterin auch wir so oft innehaben. Beobachten tun wir auch, wie in den letzten Jahren jedes Jahr bis zu 2.000, 3.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Und wir stehen da, wir sehen das. Und was tun wir letztendlich? Und wir sollten uns vor Augen führen, dass wir viel einfacher etwas tun könnten, als man das in den 30ern hätte machen können. Das waren andere Umstände. Und wenn wir beobachten und zuschauen, dann glaube ich nicht, dass ich so einfach Menschen in den 30ern automatisch verurteilen kann. Ich habe auch mal mit meinem Vater, das ist lange her, das war in den 70ern, habe ich mich schrecklich aufgeregt über die Vietnamkriege und mein Vater gesagt, aber Papa, warum hast du nichts gemacht? Und er hat mich angeguckt und gesagt, ja Jung, was hätte ich dann machen sollen? Was wären meine Möglichkeiten gewesen? Und das ist mir immer beigeblieben, diese Antwort. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist zum Teil auch so, dass wir vieles nicht beeinflussen können, aber dass wir versuchen sollten, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht nur zuzuschauen, nicht nur zu beobachten, aber aktiv zu werden. Jetzt habe ich doch gesagt, was ich finde, und eigentlich wollte ich das nicht, aber in dem Buch tue ich das also nicht.
Nein, aber im Gespräch ist das ja durchaus legitim. Das Saarbrücker Gespräch heute zu Gast Jan Konst. Über eine Besonderheit haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr Buch Der Wintergarten ist 2018 auf Niederländisch zunächst erschienen und erst ein Jahr später ins Deutsche übertragen worden von der sehr erfahrenen und versierten Übersetzerin Marlene Müller-Haas. Was hat Sie denn zu diesem Jahr in Anführungszeichen Umweg bewogen? War das so eine Art Plan B?
Nee, das war überhaupt kein Plan B. Das hat damit zu tun, dass ich dieses Buch nicht auf Deutsch hätte schreiben können. Wissenschaftlich publiziere ich natürlich auf Deutsch, das ist selbstverständlich. Aber dieses Buch ist ein Publikumsbuch und hat auch, ja doch, man traut sich kaum das zu sagen, aber sehr beschränkt literarische Ambition. Und ich glaube, ich könnte das nicht so, wie ich das jetzt auf Niederländisch gemacht habe, auf Deutsch schreiben. Und dazu kommt, dass ich finde, dass es literarische Übersetzer und Übersetzerinnen gibt. Das Übersetzen hat sich stark professionalisiert in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, die können das einfach besser als ich und sollen das auch machen.
Naja, in der Nachbetrachtung ist es ja vielleicht sogar ein Glücksfall gewesen. In den Niederlanden hat die Kritik ihr Buch als großartiges Familienepos gelobt und die Leserinnen und Leser, die sind genauso begeistert. Das Buch ist ein großer Erfolg in den Buchhandlungen. Wie sehr hat sie denn dieses Interesse an einer deutsch-deutschen Familiengeschichte gewundert oder vielleicht gar nicht gewundert?
Ich habe Glück. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass das Buch so gut aufgenommen worden ist und so viele Auflagen erschienen sind. Gewundert hat es mich nicht wirklich. Ich habe schon gedacht, dass auch niederländische Leser und Leserinnen diese Thematik interessieren würde. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass seit der Wende, wir haben am Anfang des Gesprächs mal kurz über das Bild Deutschlands in den Niederlanden in den 80ern gesprochen. Nach der Wende hat sich viel geändert. Das hat auch damit zu tun, dass die Niederländer ehemalige Ostdeutschland entdeckt haben. Berlin natürlich als sehr tolerante und weltoffene Hauptstadt Deutschlands. Nach der Wende ist in den Niederlanden ein neues Interesse für Deutschland entstanden. Es war auch eine neue Generation da, die nicht mehr nur an den Zweiten Weltkrieg gedacht hat, als es um Deutschland ging.
Oder an Fußball.
Oder an Fußball. Fußball ist natürlich das ein bleibendes Trauma. Stimmt. Das werden wir nie überwinden und darüber können wir noch Sendungen lang miteinander sprechen. Aber 74, das war ganz, ganz schlimm, das kann ich Ihnen sagen. Aber in den 90ern ist Deutschland wieder interessanter geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Niederländer eigentlich nur noch Richtung angelsächsische Welt geguckt und mit dem Rücken nach Deutschland gestanden. Und nach der Wende hat man sich vorsichtig auch wieder gedreht und auf Deutschland geguckt. Und das ist eigentlich geblieben. Es gibt unglaublich viele Niederländer, die Berlin besuchen. Deutschland ist auch wieder ein wichtiges Ferienland geworden für Niederländer und Niederländerinnen. Und das Besondere ist, dass so ein Buch über eine deutsche Familie, auch nochmal eine ostdeutsche Familie, eigentlich dazu gepasst hat. Ich kriege viele Leserbriefe, die sagen dann immer so, das haben wir so nicht gewusst. Und wir haben Deutschland immer, um das mal ein bisschen abstrakter hier auszudrücken, als Täternation wahrgenommen. Aber dass es auf der Ebene einer Durchschnittsfamilie auch viel Leid gegeben hat, das war in den Niederlanden eigentlich nicht bekannt oder nicht in diesem Umfang bekannt.
Ja, hat es vielleicht sogar ja, etwas fast Exotisches, in eine Welt hineinzublicken, die ja hinter dem eisernen Vorhang verschlossen war und die viel normaler war, als auch wir mit einer westdeutschen Sozialisation uns das oft haben vorstellen können, weil wir natürlich auch Ostdeutschland aus den Geschichtsbüchern kannten, wenn man keine Verwandten hatte.
Ja, so ist es ja. Ich bin natürlich in dem Sinne, bin ich auch eine Art Wessi. Ich bin auch im Westen sozialisiert. Aber ich bin natürlich kein Westdeutscher. Ich bin Niederländer und damit stehe ich noch ein bisschen weiter weg von dieser deutsch-deutsche Geschichte und sind auch manchmal so Vorurteilen, die in dieses deutsch-deutsche Verhältnis eine Rolle spielen. Damit war ich sozusagen als Niederländer nicht behaftet.
Hat das denn auch sozusagen Ihren Blick auf das eigene Land verändert oder, wenn man es noch eine Nummer größer haben möchte, auf Europa?
Ja, das hat nicht nur mit der Familie zu tun, das hat damit zu tun, wenn man in einem anderen Land lebt, so wie ich das mache. Ich lebe jetzt in Deutschland, bin Niederländer und das führt nicht nur dazu, dass man Deutschland kennenlernt, aber dass man auch das eigene Land irgendwie anfängt zu hinterfragen. Das alles, was selbstverständlich war in den Niederlanden, manche Sachen davon gelten als sehr merkwürdig. Und wenn man lange genug dann in dem anderen Land ist, dann lernt man auch auf eine andere Art und Weise auf das Selbstverständliche in dem Geburtsland zu gucken. Und das habe ich erfahren, dass man sozusagen auch eine gewisse Hybridität in sich entwickelt. Ich fühle mich in den Niederlanden und in Deutschland zu Hause. Aber zu Hause sein bin ich eigentlich nicht mehr in den Niederlanden und auch nicht in Deutschland. Ich bin irgendwo dazwischen drin. Und es ist diese Doppelidentität, die spannend ist, die auch eine Bereicherung für einen persönlich ist und die es einem vielleicht auch ermöglicht, mit einer externen und zugleich auch internen Perspektive auf eine ostdeutsche Schwiegerfamilie zu gucken. Und für Europa, ich bin überzeugter Europäer, ich finde es ganz wichtig, dass wir ein vereintes Europa haben, ein mehrsprachiges Europa auch. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist eine der großen, wichtigen Merkmale und ein großer Wert, dass wir diese Mehrsprachigkeit haben und auch pflegen. Das ist mir ganz wichtig.
Und tatsächlich auch ja die unterschiedlichen Blicke auf Geschichte, das finde ich auch etwas sehr Wichtiges. Also diese Diversität Europas, das ist so ein wahnsinniges Fund, mit dem wir nicht genug wuchern, wie ich finde.
Ja, da bin ich Ihrer Meinung. Es ist gerade diese Diversität, die uns ausmacht als Europäer und die wir pflegen sollten und die wir und worauf wir auch, ja, das Wort verwendet man in Deutschland kaum noch, aber doch auch ein bisschen stolz sein darf, dass wir so unterschiedlich sind und uns doch alle als Europäer fühlen.
Um nochmal auf den Wintergarten zurückzukommen, hatten Sie denn beim Recherchieren und Schreiben auch an manchen Stellen oder zu manchen Zeiten Angst, scheitern zu können mit dem Unterfangen?
Ja, immer wieder. Manchmal hatte man den Eindruck, dass bestimmte Geschichten einfach zu trivial, zu durchschnittlich waren. Dann hat man sich gefragt, wie mache ich da ein Buch daraus? Manchmal gab es auch ganz persönliche Sachen und Fakten, die man dann zur Kenntnis hat nehmen müssen. Und dann hat man sich auch gefragt, brauche ich das eigentlich für dieses Buch über Familienstreit zum Beispiel? Das gab es natürlich auch in dieser Familie, wie überall. Und ich habe auch lange nachdenken müssen, was kommt in dem Buch und was nicht. Und das allzu Persönliche ist manchmal weggefallen, zum Beispiel Familienstreit, wenn es das mal richtig gab. Für mich war immer die Frage, inwieweit sagen Ereignisse in dieser Familie etwas aus über die große Geschichte Deutschlands? Inwieweit greift die große Geschichte Deutschlands durch in die Ereignisse in dieser Familie? Und wenn es nur ein Familienstreit war, dann hat es diese andere Beziehung nicht. Da habe ich keine Beziehung zu der deutschen Geschichte gefunden und dann ist es weggeblieben, ist es rausgelassen. Hätte ich darüber schreiben wollen, dann glaube ich, müsste man kein Sachbuch schreiben, dann wäre ein Roman die angewiesene Form.
Sie haben eben schon darüber gesprochen, dass Sie auch durchaus Anekdotisches gerne in dem Buch verwendet haben. Und jetzt ist vielleicht gegen Ende unseres Saarbrücker Gesprächs, Jan Konst, die Zeit gekommen, auch etwas Anekdotisches zu besprechen. Wer Ihr Buch Der Wintergarten genau liest, der findet nämlich tatsächlich an einer Stelle eine kleine Verbindung zum Saarland. Denn der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, der im saarländischen Wiebelskirchen geboren wurde, der soll bei Hedwig Grunewald, der Großmutter ihrer Schwiegermutter, in Meißen übernachtet haben. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich?
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Es stimmt, aber das ist in dem Buch auch klar beschrieben. Ob es wahr ist, kann ich nicht hundertprozentig ausmachen.
Aber ich habe in Erinnerung, alle bestehen drauf, dass es wahr ist.
Hilde und Hedwig jedenfalls sind davon überzeugt. Das ist in 47 oder 48 gewesen, eine große FDJ-Tagung in Meißen. Honecker war damals Vorsitzender der FDJ. Da waren 800, glaube ich, Delegierten aus ganz Ostdeutschland, die waren in Meißen versammelt. Und es hat natürlich unzureichend Hotelzimmer gegeben und viele Menschen wurden auch privat untergebracht. Und damals wusste Hedwig und Hilde kaum, wer Honecker war. Und erst später ist den beiden klar geworden, dass es sehr wohl möglich ist, dass Honecker bei Hedwig untergebracht worden ist und da übernachtet hat. Sie haben diese Stimme, diese hohe Stimme wiedererkannt und haben wirklich gedacht, und das ist auch in der Familie, ist immer wieder gesagt worden, Honecker hat eine Woche lang bei Hedwig übernachtet.
Einer der großen Familienromane der Weltliteratur, um jetzt nochmal auf die makrokosmische Ebene zu kommen, Leo Tolstois Anna Karenina, beginnt mit dem Satz, der es tatsächlich zu einem evolutionsbiologischen allgemeinen Prinzip gebracht hat. Und jetzt zitiere ich wieder: Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Zitat Ende. Wo steht denn da Ihre Buchfamilie?
Ja, ich glaube, dass es im Großen und Ganzen eine glückliche Familie gewesen ist. Es hat natürlich viele Probleme, viel Leid auch in 140, 150 Jahren gegeben. Das sind 4 Generationen, die beschrieben werden. Das ganz große Leid ist der Familie bespart geblieben. Schwierigkeiten hat man natürlich immer gehabt. Das war manchmal auch ein Problem. Wie schreibt man über eine Familie, wo es halbwegs läuft, wo es halbwegs alles seinen Gang geht und wo das große Leid letztendlich und Gott sei Dank nicht vorhanden ist. Spannender sind natürlich Bücher, wo die unglückliche Seiten stärker beleuchtet werden. Gut, ich will nicht sagen, dass da keine, es sind auch ganz schlimme Sachen in der Familie passiert. Das ist wie in Deutschland. Also nach dem Krieg haben Flucht und Vertreibung, sexueller Gewalt, auch dass man alles, was man besitzt, verliert, das hat natürlich auch in dieser Familie eine Rolle gespielt. Aber man hat das überwunden. Es hat nicht zu, denke ich mal, wirklich bleibende und unüberwundene Traumata geführt. Und diese dann doch am Ende glückliche Familie darüber zu schreiben, das hat mich auch manchmal Mühe gekostet, um dann zu finden, wie genau man dann das beschreibt.
Fügt sich der Titel des Buches da auch nahtlos ein? Der Wintergarten, ist das sozusagen ein Bild für dieses relative Bild der glücklichen Familie?
Doch, ja. Der Wintergarten ist ein wichtiger Ort in der Familie. Also einer der Häuser hat einen Wintergarten und da ist man immer zusammengekommen. Also es ist ein zentraler Ort der Familie. Aber Wintergarten, wenn man dieses Wort wortwörtlich liest, also Winter und Garten, da ist eigentlich diese gegenseitige, also Winter eher negativ, Garten eher positiv. Beide sind da drin und ja, es ist ja doch auch eine Art Gartenbuch. Die schönen Sachen sind auch stark vorhanden.
Würden Sie es denn wieder tun, dieses Unterfangen zu starten?
Ja, doch. Ich glaube, dass ich, also so, wenn Sie mir fragen würden, nochmal eine Familiengeschichte, glaube ich, dass ich das gern noch einmal machen würde. Nicht über die Schwiegerfamilie, aber das Spannende ist, dass man eigentlich über so viele Menschen schreibt. Es ist eine Geschichte über Millionen von Familien. Und das merke ich auch immer bei den vielen Vorträgen und Lesungen, die ich jetzt halte oder in den Briefen, dass ich immer wieder zu hören bekomme, ja genau, so war es bei uns auch, das haben wir auch erlebt. Und das finde ich eigentlich spannend, dass was man da beschreibt, eigentlich auch von so vielen unterschiedlichen Menschen wahrgenommen und nachempfunden wird.
Wie wäre es mit einem Roman?
Ja, das ist für mich als Literaturwissenschaftler wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit weg.
Sie wissen zu viel darüber.
Das weiß ich nicht, ob es das ist, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, neue Formen in diese Sachbuchliteratur zu suchen.